In meinem Organisationsverständnis ist es so, dass Kultur per se weder gut noch schlecht ist, sondern eine Kultur funktional oder dysfunktional ist für etwas, was die Organisation erreichen will. Also wenn wir jetzt von Problemen sprechen, entstehen die Probleme dann, wenn zum Beispiel eine Organisation sagt, wir wollen in einem Jahr Innovationen produzieren, aber die Rahmenbedingungen lassen das nicht zu. Dann entsteht quasi das Problem. Und dann muss man gucken, ist die Kultur, wie sie heute ist, dafür funktional für das, was die Organisation erreichen will? Oder gibt es eben dysfunktionale Muster oder Probleme, die man sich anschauen muss?
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der dritten Staffel von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit Annika Inderbeek und Anjali Mauer. Das bin ich, Annika aus Hamburg. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich sehr auf eine weitere Folge HR Ungeschminkt.
Ich habe eben ja schon angekündigt, dass es jetzt der zweite Teil der dritten Staffel ist, weil wir uns jetzt die erste Hälfte der Staffel durch das Thema Learning und Development gearbeitet haben. Für alle die, die das noch nicht gehört haben, fangt sofort bei der ersten Folge an. Dann hatten wir jetzt die letzten drei Wochen unseren kleinen Exkurs, HR ungeschminkt für HR. Und jetzt geht es los mit dem aufregenden Teil Orga-Design. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir unsere fantastische Freundin Jumana Klotsch dabei haben, die mit uns heute über Organizational Culture redet. Herzlich willkommen, Jumana.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon total.
Und für alle unsere treuen HörerInnen da draußen, übrigens schön, dass ihr auch da seid. So, Jumana, kenne ich doch. Ja, schon oft bei uns gewesen mit O-Tönen und Inputs. Heute als ganze Gästin. Es wird fantastisch. Hallo, Jumana. Nochmal. Zweimal. So sehr freue ich mich.
Jetzt hast du die Messlatte aber sehr hoch gesetzt.
Anjali setzt unsere Podcast-Gästin halt einfach richtig gerne unter Druck zum Anfang.
Nur mit Druck wird ein Diamant gepresst. Finde ich übrigens erste Red Flag zum Thema Orga-Culture. Wenn ich so eine Tasse im Vorstellungsgespräch sehe, würde ich heute einfach gehen. Würde ich einfach sagen, alles klar, super nett. Guck mal, was für eine schöne Intro.
Du hast eine super Brücke damit gemacht, finde ich.
Ja, woran erkennt man Organizational Culture? Auch an den schlechten Tassen. Bevor wir gleich reinspringen, was ich unbedingt will offensichtlich, liebe Jumana, magst du dich einmal für alle die, die dich noch nicht kennen, so wie wir, vorstellen?
Sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz, ich bin vom Hintergrund her Psychologin, habe in Köln studiert und habe mich im Studium schon auf das Thema Organisationspsychologie fokussiert. Und seit 15 Jahren bin ich im Bereich Transformation unterwegs, in verschiedenen Rollen. Jetzt seit anderthalb Jahren etwa als selbstständige Beratung mit meiner eigenen Firma und davor in verschiedenen anderen Beratungen, Inhouse-Consulting auch schon mal gemacht. Und was ich auch ganz wichtig finde, auch mal auf der anderen Seite gesessen, in Organisationen eine Führungsposition gehabt, wo ich zum Beispiel in der Otto Group, daher kenne ich auch Annika, bei EOS, bei einer Tochtergesellschaft, den Bereich Cultural Change geleitet habe. Und ich war auch mal bei P&C für Organizational Development und Leadership Development verantwortlich.
Und eigentlich müssten wir ja auch mal was zusammen machen, sagen wir immer, weil ich finde immer, wir ergänzen uns so toll, weil du ja aus dieser Orga-Change-Perspektive kommst und ich ja immer über die Prozesse rein. Und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass wir heute über unser Lieblingsthema zusammen sprechen.
Ja, und vor allem finde ich, verknüpfen sich die Themen so gut. Deswegen freue ich mich auch schon besonders auf das Thema heute.
So, was ist denn Organisationskultur? Wenn wir einmal ganz von Anfang anfangen, von eurem Bauchgefühl raus, wie würdet ihr Organisationskultur beschreiben? Vielleicht erstmal an dich die Frage, Annika.
Oha.
Was ist denn eine Orga-Kultur?
Was ist eine Orga-Kultur? Es gibt so ein Zitat, das finde ich besonders gut. Und zwar ist das von dem Venture Capital Fund Andreessen Horowitz. Ich weiß nicht von welchem von beiden Gründern, aber die sagen, a culture is not a set of beliefs, it's a set of actions. Und was ich daran besonders gut finde, ist, es gibt in gewisser Weise Werte, ways of working, Kulturfunktionen, die man an die Wand schreiben kann. Aber letztlich, was genau eine Kultur in einer Orga zu einer Kultur werden lässt, sind die Aktionen, die daraus gezogen werden. Also wie gestalten wir innerhalb eines Systems, wie einer Organisation, innerhalb eines Teams, wie gestalten wir da eine Kultur, wie gehen wir miteinander um?
Sag nochmal den englischen Satz bitte.
A culture is not a set of beliefs, it's a set of actions. Es gibt ja auch nochmal ein spannendes Buch dazu, was ich sehr empfehlen kann. Und zwar heißt das What You Do is Who You Are. Und zwar ist das auch von Ben Horowitz, einem der Gründer, geschrieben. Und das ist für mich persönlich so ein Manifesto zu, was ist eigentlich Unternehmenskultur und wie gestalte ich die?
Jemana, what would you say? Das ist heute eine englische Folge, Entschuldigung. Jemana, was würdest du sagen?
Ja, also zum Thema Kultur gibt es ganz viele verschiedene Modelle und ich persönlich mag das von Stefan Kühl besonders gerne. Und zwar unterteilt der Kultur in, beziehungsweise Organisation, was ist eigentlich eine Organisation, in drei verschiedene Bereiche. Es gibt einmal die formale Organisation. Das sind die Prozesse, Regeln, Organigramm, also quasi die Antwort auf die Frage, wie soll hier eigentlich gearbeitet werden? Dann gibt es die sogenannte informale Organisation. Und das ist, glaube ich, das, was Annika eben mit dem What you do is who you are geschrieben hat, also das tatsächliche Verhalten in der Organisation. Und das ist im Prinzip alles, was sich im Alltag tatsächlich abspielt, unabhängig von dem, wie es eigentlich formal geregelt ist. Also zum Beispiel Absprachen, Netzwerke, ungeschriebene Gesetze. Also die Antwort auf die Frage, wie läuft es hier eigentlich wirklich? Und dann gibt's noch, und das war auch in dem Satz drin, den Annika eben beschrieben hat, die Schauseite, also die Beliefs. Es wird gesagt, das ist eben nicht Kultur. Das kann man sagen, es gibt ja für Organisationen immer Werte. Und die Schauseite beschreibt aber das, was sozusagen die Organisation von sich präsentieren will. Also das, was man nach außen zeigt, zum Beispiel Leitbilder, der Purpose oder die Beliefs. Und da beantwortet man quasi die Frage, wie wollen wir gesehen werden? Und was Stefan Kühl jetzt sagt, ist, dass es eigentlich vor allem um die informale Seite geht, nämlich das, was sozusagen zwischen den Regeln passiert. Da könnt ihr sicherlich schon euch vorstellen, was spannend ist zu beleuchten, nämlich diese ganzen Widersprüche, die entstehen. Also zum Beispiel, wenn eine Organisation sagt, wir haben eine Vertrauenskultur, Vertrauen ist einer unserer wichtigsten Werte, und man dann aber total viele Reportings hat, Detailprozesse, von oben kontrolliert wird, wie entschieden wird, dann findet man sich eben in diesem Widerspruch, dass es diese Vertrauenskultur eigentlich gar nicht gibt.
Ja klar, das ist ja auch ein Kulturthema. Ich habe das ganz oft als Führungsthema auch zum Beispiel, dass bei mir die Geschäftsführenden sagen, meine Leute denken nicht mit. Also nie denken die mit. Das ist schon mal ein geiler Satz, das ist schon mal mein Lieblingssatz. Aber es wird im Grunde bemängelt, dass die Leute nicht genug Eigeninitiative haben, ne? Nicht genug brennen für das Thema. Und das sollten die ja. Und warum machen die das nicht? Und wenn du dann anfängst reinzugucken, dann sind es genauso Sachen, wie du gerade sagst. Du darfst aber keine Idee vorschlagen, bevor die nicht durch 18 Entscheidungsgremien ist. Und das Board muss mieten. Und du kannst jetzt nicht einfach deinen eigenen Tanzbereich umbauen. Und sich dann aber wundern, dass die Leute nicht mehr für die Innovation brennen. Ja, who could have foreseen that?
Also ich würde sogar sagen, es gibt kein Kulturprojekt, wo nicht genau das ein Problem ist. Wo ich höre von oben, meine Leute wollen nicht, meine Leute können nicht, die verstehen das nicht. Und wenn ich dann frage, ja, was gibt's denn eigentlich für Incentives in der Organisation? Wie belohnt ihr denn eigentlich das und das Verhalten oder wie wird das und das sanktioniert? Dann kommt immer, oh, ja, das ist ja interessant. Also es hängt dann doch nicht immer sozusagen an dem Wollen oder Können der Leute, sondern auch am Dürfen. Also sind die Regeln und Prozesse eigentlich so gestaltet, dass Mitarbeiter wissen, wie sie Entscheidungen treffen und wann sie entscheiden dürfen. Oder selbst Führungskräfte. Also ich erlebe auch viele Organisationen, wo auf Führungsebene noch nicht mehr entschieden werden kann und sich dann das C-Level wundert, warum die sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen.
Bevor wir jetzt aber, wie gute HRlerInnen es machen, gleich in die Probleme gehen und wo wir aufräumen wollen, wir haben Kultur und Kultur, finden wir alle, ist das, was gemacht wird eigentlich. Es wird aber im besten Fall beeinflusst von dem Schaubild und dem, was geschrieben ist. Und im Grunde, wenn das nicht passt, hat die Organisation auch eine kognitive Dissonanz. Und dann gibt's die Probleme, oder? Ganz vereinfacht gesagt.
Vielleicht, um das nochmal in Kontext zu rücken, weil ich finde das ganz wichtig, dass wir, bevor wir über Probleme oder Herausforderungen sprechen, einmal sozusagen mit einer Sache aufräumen, die manchmal so als Vorurteil herumgeistert, kann eine Kultur gut oder schlecht sein. Das finde ich nochmal ganz wichtig. In meinem Organisationsverständnis ist es so, dass Kultur per se weder gut noch schlecht ist, sondern eine Kultur funktional oder dysfunktional ist für etwas, was die Organisation erreichen will. Also wenn wir jetzt von Problemen sprechen, entstehen die Probleme dann, wenn zum Beispiel eine Organisation sagt, wir wollen in einem Jahr Innovationen produzieren, aber die Rahmenbedingungen lassen das nicht zu. Dann entsteht quasi das Problem. Und dann muss man gucken, ist die Kultur, wie sie heute ist, dafür funktional, für das, was die Organisation erreichen will? Oder gibt es eben dysfunktionale Muster oder Probleme, die man sich anschauen muss?
Ich finde das eine richtig, richtig gute Unterscheidung. Wenn ich jetzt gerade auf so High-Growth-Umfelder schaue, aus denen ich jetzt primär komme, Kultur ist ja einfach wahnsinnig im Wandel, ist in verschiedenen Unternehmenssituationen wahnsinnig im Wandel und letztlich überlegt man sich ja immer, was ist so auch mein kulturelles Zielbild? Also wo möchte ich eigentlich hin? So, und wenn ich jetzt mitten in einer Restrukturierung bin, dann brauche ich ja auch nicht sagen, ich habe die allerfreundlichste, benefitlastige, sonst was Kultur. Dann ist es in dieser Zeit einfach tougher. Und dann ist es ja aber auch mit Ansage tougher, weil es ist total funktional für das Ziel, was gerade erreicht werden muss. Und zwar zu restrukturieren.
Absolut. Und was ich daran auch total wichtig finde, was ja oft auch ein Problem ist in Veränderungsprozessen, dass man das Gefühl als Mitarbeitende bekommt, wir haben was falsch gemacht. Und wenn man Organisationskultur so betrachtet, wie wir das jetzt gerade besprochen haben und sich anguckt, was ist funktional oder dysfunktional, geht es eben nicht mehr darum, dass man sagt, wir blamen die Mitarbeitende oder die Führungskräfte, dass irgendwas falsch gemacht wurde, sondern wir gucken uns im Kontext an, was brauchen wir denn eigentlich, um erfolgreich zu sein? Und dann muss man vielleicht etwas, was man in der Vergangenheit getan hat, in Frage stellen, um es in der Zukunft anders zu machen, um andere Ziele zu erreichen. Was aber gleichzeitig heißt, wir haben das alles gut gemacht, so wie es war, aber müssen uns jetzt eben verändern.
Ich finde leider, dass das ganz häufig vergessen wird, dass man immer denkt, bedeutet das jetzt eigentlich, dass wir uns da verändern müssen, dass alles bisher super schlecht gewesen ist? Das stimmt ja letztlich nicht. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat das jetzt wunderbar funktioniert und die Kultur, unsere Arbeitsweise war dem dienlich. Und dann kommt man in eine Veränderungsphase und dann sind eben andere Verhaltensweisen dienlich.
Ich finde es total spannend, weil ich komme gerade noch einen Schritt weiter, dass ich einfach sage, Organizational Culture ist was, was immer passiert und was du, ob du es managst oder nicht, es immer geben wird. Also gar nicht mit der Wertung gut oder schlecht oder wir brauchen mehr Innovation oder mehr Change, sondern ich arbeite ja auch ganz oft mit kleineren Unternehmen, wo ich gesagt kriege, wir brauchen kein Kulturmanagement. Das haben wir bei uns nicht oder wir wissen, wie wir Entscheidungen treffen. Und was ich dachte, wenn es okay für euch ist, dass wir vielleicht einmal kurz sagen, was Kultur alles beeinflusst. Und ich weiß, dass für uns die Antwort wahrscheinlich ist, ja, ist doch klar. Aber dass es eben nicht nur ist, du hast einen Hoodie an oder einen Anzug. Weil im Grunde ist es ja so, die Orga-Kultur entscheidet ja alles. Von wie sage ich Hallo, wie bis zu wie treffe ich Unternehmensentscheidungen.
Ich finde, woran das ganz deutlich wird, ist, wenn man mal das Unternehmen wechselt und neu irgendwo anfängt, dann merkt man ja relativ schnell, wenn du reinkommst ins Gebäude, wie sich Menschen grüßen, ob sich Menschen grüßen, wie man sich die Hand gibt oder ob man sich die Hand gibt, wie hier miteinander umgegangen wird. Kultur ist dann irgendwie teilweise auch ein Gefühl, das man so wahrnimmt. Und es ist aber auch, man kann es auch beschreiben. Also ich würde sagen, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich ein Muster, wie sozusagen eine Organisation Entscheidungen immer wieder trifft, also wie sich Dinge wiederholen, Reaktionen auf Fehler, wie man mit Vertrauen umgeht, wie man miteinander in Meetings umgeht. Das lässt sich alles beobachten und beschreiben. Und letztendlich kann man das halt immer in den Kontext setzen zu, wo will eine Organisation hin? Ist das, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, dienlich dem Unternehmenszweck?
Ich möchte noch einmal mein Modell machen, weil vielleicht bin ich old school. Oder zu einfach, aber
du bist
ich finde
old
wirklich
school und nicht zu einfach, liebe Anjuli. So, das müssen wir
Danke.
Jetzt mal sagen. Schieß los mit deinem Modell.
Siehst du, wir haben eine tolle Kultur hier im Podcast. Ich liebe das Eisbergmodell. Das ist für mich einfach so ein gutes Modell, wenn man jemanden erklären möchte, der jetzt nicht die ganze Zeit über People und Orga Design nachdenkt, was Kultur ist. Für alle, die es nicht kennen, es ist dieses ganz klassische Eisbergbild, wo man im Grunde sagt, wir haben oben die sichtbaren Dinge, also ähnlich wie die Annika es eben gesagt hat, mit was haben die Leute an, was sind die Benefits, wo ist das Office, wie sieht unser Logo aus, was steht in den Sachen, die ich lesen kann über unsere Kultur. Und der viel, viel größere Teil ist dieser unsichtbare Teil, wie ja auch Eisberg, Titanic, ne, hätten wir es gewusst, wo eben diese ganzen Sachen drin sind, die du nicht sehen kannst. Also wie werden Entscheidungen getroffen, was ist unser Purpose, wie sind die Leute motiviert, all sowas.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein Geschäftspartner von Untangle, von meiner Firma, hat mich letztens gefragt, ob es eigentlich irgendeinen Workshop gibt, wo ich das Eisbergmodell nicht aufmale, um Kultur zu erklären. Ich habe es jetzt extra nicht genommen, weil ich mir dachte, ich kann das jetzt nicht schon wiederbringen. Aber ich bin froh, dass du es jetzt gebracht hast. Also ich nutze das auch tatsächlich sehr gerne. Es ist ein bisschen abgewandelt, wie ich es nutze. Also das, was du beschrieben hast, gehe ich 100% mit. Ich ergänze immer noch einen Layer in dem Eisberg, nämlich den Layer Strukturen und Prozesse. Weil ganz oft kenne ich das von systemischen Change-Beratern, dass die sehr, sehr stark an der Psychodynamik arbeiten, also an dem, was du gerade als Mindset beschrieben hast oder Glaubenssätze, das, was unsichtbar ist, aber total vergessen, dass der Layer Strukturen und Prozesse letztendlich die Organisation und das Verhalten in der Organisation prägt. Also ich erkläre das immer so, dass ich sage, das Verhalten ist das, was man oberhalb des Eisbergs sehen kann. Also wie sich zum Beispiel ein Mensch in einem Meeting verhält. Und dann gibt es zwei Gründe für dieses Verhalten. Der eine Grund ist, wie zum Beispiel Meetings strukturiert sind, wie Regeln in Meetings eingehalten werden, was es für Regeln gibt und mit welchen Glaubenssätzen diese Person in dieses Meeting geht. Zum Beispiel, wird hier eigentlich immer von oben bestimmt, was die Agenda in einem Meeting ist? Werde ich unterbrochen von meiner Führungskraft, wenn ich was sage? Dann habe ich zum Beispiel die Einstellung, vielleicht besser nichts sagen. Also das ist sozusagen das, was am Ende entscheidet, wie ich mich verhalte.
Darf ich einmal mein Lieblingsbeispiel bringen zu einem Thema, wo ich fand, es ist so krass über die Kulturaussagen, dass ich es noch nie anders jemals so erlebt habe. Und zwar war ich in einer Firma und es gab ein Management-Meeting und in dem Management-Meeting stand als Agendapunkt, der CEO möchte, dass das so und so umgesetzt wird. Wir sprechen darüber, wie. Also blablabla bla bla möchte, dass das passiert, lass uns drüber reden, wie. Und ich fand das so bezeichnend, weil dieser eine Agendapunkt sagt einfach alles über diese Kultur aus. Ich glaube, der Person war das selber gar nicht bewusst, aber ich mit frischen Augen habe da drauf geguckt und dachte, wow, Königin, Matsch.
Und da finde ich, hast du gerade noch einen ganz wichtigen Aspekt benannt, wenn es darum geht, Kultur zu verstehen. Weil wenn man schon länger in einer Organisation arbeitet und man sagt, so nach 6 Monaten ist man quasi im System, wird man vom System verschluckt und merkt sowas nicht mehr. Deswegen ist total wichtig, immer mal wieder einen frischen Blick von außen zu kriegen, weil als Organisationsmitglied hinterfragst du solche Dinge nicht mehr. Da ist das für dich normal, also gelebte Praxis. Und um zu verstehen, wie die Kultur ist, ist es immer hilfreich, so eine objektive Perspektive zu kriegen. Und da komme ich als Beraterin natürlich auch gerne mal ins Spiel.
Annika, du bist ja fast 2 Jahre bei Statista und bist ja als CHRO reingekommen. Was das Kulturthema, da hat man ja einen anderen, also einen größeren Blick drauf, als vielleicht auf die Zahlungswege wie jemand bei Finance. Wie war das für dich, in so ein neues Unternehmen zu kommen, als ja jemand, dem das Thema qua Rolle so wichtig sein muss? Wie war das für dich?
Das war für mich sehr spannend. Das war für mich aber auch extrem anstrengend. Vielleicht, um ein bisschen Kontext dazu zu geben, die Zeit, als ich reingekommen bin, stand Statista als Unternehmen in einem riesengroßen kulturellen Umbruch, nicht nur kulturell, sondern auch wirklich von einer Geschäftsmodelltransformation. Die beiden Gründer sind damals rausgegangen und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Zeit bei About You vergleiche, wo ja die 3 Gründer an Bord gewesen sind und wo man ja immer sagt, die Kultur ist dann extrem stark Gründer geprägt, wenn Gründer es gut machen, so. Das war bei About You so, den Gründern war die Kultur unglaublich wichtig und die haben sie auch sehr, sehr aktiv geprägt. Das heißt, da hatte ich sag mal, einen weniger kulturprägenden Hut auf. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man ja sagt, man hat 3 Gründer an Bord, dann gehen die Gründer raus. Es kommt ein externer CEO mit rein, dem das Thema Kultur auch wichtig ist, der jedoch aus sehr anderen Kulturen, Unternehmenskulturen kommt. Ich würde sagen, Statista früher war mehr so in die Richtung Medienhaus, also wie man sich ein Medien-Publishing-Haus vorstellt von der Kultur, muss jetzt gerade aber in so eine Software-as-a-Service-Tech-Kultur sich hinbewegen. Schnell, innovativ, muss risikoaffin sein, pragmatisch, ne? All solche Sachen, wo man in Teilen sagt, unsere USP sind vertrauenswürdige Daten. Da kannst du in Teilen nicht pragmatisch sein, wenn dir da halt irgendwie was anbrennt, ist dein USP futsch. Das heißt, keine Spannungsfelder, aber es war nicht so ganz einfach. Und wie haben wir uns dem Thema angenommen? Wir haben ganz klassisch mit einem Kulturprojekt gestartet. Wir haben damit gestartet, dass wir Ways of Working einmal festgelegt haben. Und ich weiß noch, ich habe dafür damals einen so großen Shitstorm bekommen mit, wir wollen ja aber mehr Gehalt und warum geht unsere CTO, warum kommt die jetzt mit Ways of Working um die Ecke? Haben wir nicht gerade andere Probleme? Kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass das damals kam. Als es dann aber eingebettet wurde im größeren Kreis, wo wir sagen, diese Ways of Working, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Was ist auch in gewisser Weise unser Zielbild, um auch dahin zu kommen? Und diese Transformation zu gestalten, muss ja gemessen werden. Bedeutet, wir haben das ganz klar in unsere Hiring-Prozesse. Wen suchen wir eigentlich? Den Culture-Fit, den man ja immer so schön definiert. Was ist denn das? Da muss man immer sagen, welche Culture möchten wir denn? Welche Person möchten wir denn einstellen? Das heißt, da fließen die Ways of Working mit ein. In Performance-Management, um zu sagen, was ist eigentlich das? Wie werden hier Projekte gemacht und nicht wie auf, was sind die Mikroprozesse dahinter, sondern mit welchem Mindset, mit welcher Art der Kollaboration werden Projekte gemacht. Das wurde ins Performance Management mit eingezogen, das wird ins Learning und Development mit eingezogen. Und als dann so diese Subprojekte live gegangen sind, dann war auch das Verständnis da so, okay, deswegen haben wir uns mit Ways of Working damals beschäftigt, das war überhaupt keine Zeitverschwendung. Aber das war eine spannende Phase auch für mich, das auszuhalten, dass wirklich Leute vor meinem Office standen, ich überspitze es jetzt ein bisschen so in die Richtung so, hey, wir haben halt so große Baustellen, warum kommst du jetzt mit dem Thema um die Ecke, wenn alle halt auf irgendwie Salary-Strukturen, neues Performance-Management warten? Häufig wird das als so unwichtiges, weiches Thema halt wahrgenommen. Ich finde, da muss man sich einmal drauf positionieren und einem muss Kultur absolut wichtig sein. So, und letzter Punkt dazu, gerade in Transformationsphasen, ich finde Bottom-up-Ansätze total wichtig. Ich finde, man kann nicht einfach sich mit Management im Raum einschließen und sagen, wir schreiben jetzt mal die Kultur runter, unsere Kulturleitlinien und dann kommst du mit so 20 Stück und dann kann sich das keiner mehr merken. Wir haben das Bottom-up gemacht. Wir haben das mit einer KI-basierten Textanalyse aus den Performance-Reviews der Mitarbeitenden gemacht, wo wir gesagt haben, welche Verhalten werden als besonders positiv bewertet. Also sie sind schon da im Unternehmen, in Workshops, aber auch ein Stück weit vorgegeben und gesagt, wo wollen wir hin? Und das auch ganz klar kommuniziert, dass wir sagen, Leute, das sind unsere 5 Ways of Working, wo wir sagen, die beschreiben unsere Zielkultur. Sind bewusst nur 5, weil wir möchten, dass ihr euch alle das merken könnt. Es brauchen keine 20 sein, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass jeder diese präsent hat. Nummer 2, wir sind uns dem sehr wohl bewusst, dass noch nicht jeder einzelne Way of Working und diese Kultur hier so gelebt wird und so steht. Aber wir wollen dahin und wir müssen an einer Stelle anfangen. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort von mir, aber das beschreibt so ein bisschen so dieses Thema, wie schaue ich eigentlich auf eine Unternehmenskultur, wenn ich irgendwo neu anfange.
Das ist ja eigentlich die coolste Situation, um reinzukommen, Annika, als CHRO. Ne? Ich bin damals auch bei Flaconi so rein, da war gerade das Gründungsteam raus, man wollte das aufsetzen, man hat auch, die Organisation versteht auch diesen Need oder zumindest die Geschäftsführung. Spannend wird's ja, wenn du in ein Unternehmen kommst als CHRO und the ways of working so gar nicht deinem HR-Mindset entsprechen und man dieses, wir haben das schon immer so gemacht oder ganz schlimm ist ja, wir sind nicht hierarchisch und Empowerment und dann kommst du in das Unternehmen und es ist eben das Gegenteil davon. Aber bevor ich weiterrede, die Expertin.
Also ich finde, da waren ganz viele total wichtige Sachen drin, die man so als Takeaway schon nehmen kann. Also das eine hattest du jetzt schon gerade rausgegriffen, Anjuli, das Thema Bottom-up. Ich kann euch da ein lustiges Beispiel aus meinem Beratungsalltag geben. Ich habe es mal erlebt, dass CEO neu reingekommen ist in eine Organisation und die Werte, die das Unternehmen sich gegeben hatte, die auch bottom-up entwickelt wurden, genommen hat und sie wortwörtlich von der Wand gerissen hat und gesagt hat, das will er jetzt nicht mehr. Und ihr könnt euch
vorstellen,
wie das...
Aber immerhin konsequent im Bild.
Absolut. Es war also wirklich eine sehr metaphorische Handlung. Aber man kann jetzt, also kann man jetzt länger darüber diskutieren, was das mit den Leuten gemacht hat. Das hat auf jeden Fall sehr viel Aufräumarbeit erfordert, das wiederherzustellen, auch das verlorene Vertrauen und so weiter. Also insofern, das C-Level kann viel kaputt machen, wenn es eben nicht diese Beteiligung bottom-up nutzt. Das Zweite, was ich sehr wichtig fand, was du gesagt hast, Annika, dass Kultur auch formalisiert werden muss. Also das auch wirklich in wirklich strukturierte Themen einfließen zu lassen, wie zum Beispiel Recruiting-Prozesse, dass man da den Cultural Fit auch wirklich anhand der definierten Ways of Working oder Werte prüft. Weil am Ende des Tages, wenn Kultur nur besprochen wird und nicht formalisiert wird, dann kann sich das auch nicht durchsetzen. Und das Dritte, was ich wichtig fand, war, dass du beschrieben hast, wie ihr die Ist-Kultur analysiert und aufgenommen habt. Weil ein häufig passierender Fehler, den ich beobachte bei Kulturbeschreibung, ist, dass es wertend ist. Und dass man eben nicht die Ist-Kultur sich erstmal ohne zu werten anguckt, sondern dass man direkt mit einem Zielbild anfängt und sagt, da wollen wir hin, aber überhaupt nicht versteht, von wo springt man eigentlich ab und auch nicht wertschätzt, was man hat. Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Dinge, dass man das, was man in der aktuellen Kultur wahrnimmt, erstmal wertfrei beschreibt. Und dann sich überlegt, wie weit ist denn das von dem weg, wo wir eigentlich hinwollen? Und was haben wir auch für Assets in der Kultur? Ist ja nicht alles schlecht, sondern im Veränderungsprozess muss man auch die Ressourcen nutzen, die man hat.
Das hast du jetzt so nebenbei, also für dich sicherlich nicht nebenbei, aber ich würde es gerne nochmal rausnehmen. Natürlich ist nicht alles schlecht. Also es läuft ja und die Leute sind ja da und die Leute sind ja auch gewohnt, so zu arbeiten. Und ich habe immer dieses Thema, wenn die Geschäftsführenden sagen, die Kultur ist schlecht, denke ich mir so ein bisschen, ja, aber wer hat es denn so laufen lassen? Für mich fühlt sich das so ein bisschen immer so an wie, ja, mein Kind ist schlecht erzogen. Ja, wonder why. Also, vielleicht gefährlich.
Nee, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Ne, dann so zu stehen und so zu tun, als wären die alle wer hat denn die Auswahl gemacht, wer kümmert sich denn um die Kultur und wer ist es, und ich sag's einmal ganz deutlich, wer ist denn am Ende auch die Person, die entscheiden kann, wie die Kultur umgesetzt wird, weil liked's, wer es nicht kennt, hey, das dürften wir eigentlich laut unseren Werten oder Ways of Working nicht machen, ja, aber das ist ja der VP Sales und da müssen wir eine Ausnahme machen, weil bla bla bla, das machen ja immer die Geschäftsführenden. Also die sind ja auch die, die entscheiden können, wie sehr das Verhalten sich mit den Werten spiegeln muss.
Dazu habe ich neulich einen sehr schönen Satz gehört, den muss ich einmal kurz bringen, weil wo wir ja gerade im Denglischen sind. Culture is what you tolerate. Das finde ich auch sehr, sehr gut.
Ich wollte ihn gerade auf Deutsch bringen, Jumana. Kultur ist, was du aushältst. Als Geschäftsführung sich über eine Kultur zu beschweren, ja, schwierig, weil du bist die Person, die in der Lage ist, es zu ändern und vor allem zum Thema Culture is what you tolerate, konsequent in der Umsetzung zu sein und im Zweifel Konflikt auszuhalten. Ich habe da auch ein schönes Beispiel von Statista. Als ich gestartet habe, gerade in, ich sag mal, einigen Townhalls, hatten wir immer anonyme Slido-Fragen. So, das sind 1500 Personenorganisationen gewesen. Da sind derartig beleidigende Fragen anonym gepostet worden. Das hat mich richtig schockiert. Das kannte ich auch so aus anderen Unternehmen tatsächlich nicht. Wir haben einmal eine gelbe Karte gegeben. Das ging weiter. Also ich zum Beispiel wurde auch persönlich beleidigt in diesen Fragen. Und wir haben dann ganz klar gesagt, Leute, so funktioniert das nicht. Die anonymen Fragen in Slido schaffen wir jetzt ab, weil zu Anonymität gehört auch eine gewisse Verantwortung, und zwar sich erwachsen zu verhalten. Das ist es hier gerade nicht. Ihr braucht euch hier für keine einzige Frage zu schämen. Wir werden jede einzelne Frage beantworten, die ihr hier stellt, unter Klarnamen. Und ihr braucht euch auch für keine kritischen Fragen zu schämen, solange die konstruktiv formuliert seid, wie ihr auch gerne angesprochen werden wollt. Wir hatten trotzdem natürlich über unser Pulse-Survey-Tool noch die Möglichkeit für Mitarbeitende anonymes Feedback zu geben. Dahin wird es aber geroutet zu HR und zur Führungskraft anonymisiert, nämlich zu den zwei Personen, die im Zweifel dein Problem lösen können. Aber du bekommst keine Airtime vor 1300 Leuten, indem du halt irgendwen aus der Anonymität heraus beleidigst. Auch da musste ich einen extremen Shitstorm aushalten, mit will sich keinem ehrlichen Feedback stellen und sonst was. Siehe da, es hat so 3 Monate ungefähr gedauert. Wir haben sogar im Zuge der Reorg mit Fragen, mit kritischen, mit harten Fragen unter Klarnamen diskutiert. Und das ist so der Moment gewesen, wo ich unfassbar stolz auf diese Organisation gewesen wäre, wo ich sage, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Eine Transformationszeit, echt viele schwierige, kritische Themen, wo man in Teilen Magenschmerzen hat, so, und Leute haben das Vertrauen und schreiben dir unter einem Klarnamen eine harte Frage, wo sie sagen so, ey, plant ihr eigentlich noch weitere Layoffs? So. Das war für mich zum Beispiel der größte Kulturveränderungsmoment und auch wieder ein Beispiel, wenn du sagst, du tolerierst nicht, dass man nicht respektvoll miteinander kommuniziert, dann musst du an manchen Stellen in den Konflikt gehen und musst das eiskalt aushalten, dass du in den Konflikt gehst, weil sonst ändert sich nichts. Und das kannst du an der Stelle nur als Geschäftsführung.
Ich finde, was das Beispiel auch noch sehr gut zeigt, ist, dass Kultur durch jede einzelne Person in der Organisation mitgestaltet wird. Und da, wenn man jetzt nochmal dieses Eisbergmodell dann zieht, weil es kann man dazu auch sehr gut erklären und das nochmal die Parallele zu ziehen zu dem Elternbeispiel, finde ich übrigens sehr amüsant, dass ich als Mutter hier in der Runde das Beispiel nicht gebracht habe, sondern ihr beiden, dass man sich als Mutter oder auch als Geschäftsführer immer fragen muss, was habe ich eigentlich dazu beigetragen zu diesem Muster? What's my part in it, ne? Und diese Frage muss sich auch jeder in der Organisation stellen, weil wenn ich zum Beispiel zulasse, dass in so einer Veranstaltung anonyme Fragen in dem Niveau gestellt werden, wie sie gestellt werden, bin ich auch schuld daran, dass die Kultur so ist, wie sie ist. Eigentlich bräuchte es dann auch ehrlicherweise nicht nur aus der Geschäftsführung jemanden, der aus der Runde sagt, Leute, so wollen wir doch nicht miteinander umgehen, das ist doch nicht okay. Also wir können ehrlich Feedback geben, aber respektvoll muss es trotzdem sein.
Gerade zu dem Beispiel von dir, Annika, es gibt ja tausend Gründe, warum es sinnvoll sein kann, dass Leute anonym Fragen stellen können. Das ist natürlich, bist du als mitarbeitende Person, ist es aufregender, da ist ein Machtgefälle. Ich verstehe das alles und der Punkt ist überhaupt nicht, wir nehmen das anonyme Feedback nicht mehr an, aber ich finde es total richtig zu sagen, irgendwo reicht's mir. Also ich möchte nicht in diesem Ton auf so einem polemischen Level diskutieren. Und was wir zum Beispiel mal gemacht haben, wir haben gesagt, wir ignorieren diese Fragen. Also das war unsere Lösung, zu sagen, ihr könnt weiter anonym Fragen stellen, aber wenn das nicht sinnvoll ist, dann nicht, sind aber auch kulturtechnisch irgendwann, dahin haben wir uns entwickelt, was du gesagt hast, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen aber eigentlich, dass die Leute mit Klarnamen die Fragen stellen und wir wollen eine Kultur haben, wo Fragen offen gestellt werden und eben nicht jemand, weiß ich nicht, auf die Frage, seid ihr jetzt durch mit der Restrukturierung, angebrüllt wird. Also ne, das ist ja immer ein zweiseitiges.
Genau. Das sind ja völlig faire Fragen.
Genau. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn wir über das Thema Kultur reden, das Geschäftsführende, sich manchmal hinter dem, ja, aber wir sind doch alle erwachsen, ich will eben nicht Eltern sein, versteckt und ich mir denke, ja, aber am Ende des Tages bist du hier Vorbild, in welcher Art auch immer. Und wenn jemand zum Beispiel eine Journalistin mit Little Piggy beleidigt als Chef, natürlich macht das was mit der Kultur und genauso ist es ja in jedem Unternehmen, ne? Wenn der Geschäftsführende irgendwie über die Leute herzieht oder pöbelig ist, das macht ja was damit und genauso, wenn jemand sagt so, hey Annika, so machen wir es hier aber nicht. Also das muss ja von oben kommen und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Thema Kultur auch dann gerne in solchen Setups auf HR abgeschoben wird oder ganz abgeschoben wird, weil jemand keine Lust auf diesen Konflikt hat, weil jemand keine Lust hat, jemanden zu sagen so, hey, fand ich jetzt nicht okay, wie du das gefragt hast oder so möchte ich das nicht.
Ich habe das tatsächlich in meiner Rolle, als ich das Thema Cultural Change verantwortet habe, genauso erlebt. Sag ich mal, ein selbstgemachtes Organisationsproblem, wenn man eine Abteilung für so ein Thema sich entscheidet zu gründen, was an sich ja total super ist. Man setzt den Fokus da drauf, es gibt Experten, die sich drum kümmern, hat aber so ein bisschen gefühlt outgesourced. Kultur liegt jetzt in diesem Bereich, alle anderen müssen jetzt nicht mehr Kultur machen. Und dann ist es wirklich ein großes Problem, wenn der CEO, in meinem Fall war es der CEO, sich da so ein bisschen raushält und genau solche Signalwirkung eben nicht macht, was du gerade beschrieben hast, Anjuli. Super wichtig. Ich würde sogar sagen, es ist unbedingt der Spotlight. Das Spotlight ist noch stärker auf einem CEO oder auf dem C-Level, wenn man einen Kulturwandelprozess ausspricht und startet, weil dann werden die nämlich so sehr beäugt, wie sie sich denn im Sinne der Werte verhalten oder eben nicht verhalten. Und wenn zum Beispiel der Wert ist, wir gehen respektvoll miteinander um und es gibt in einem Meeting eine Anfeindung einer Person gegen eine andere und das C-Level hält sich zurück und sagt dann nichts, dann kann man sich ja vorstellen, wie das in der Organisation ankommt.
was du gerade beschreibst, ist bei HR ungeschminkt immer der Chief Innovation Officer. Als Beispiel, ne? Die sind jetzt zuständig. Was würdet ihr denn so aus eurem Gefühl sagen, was sind denn die Themen oder wo sieht man denn dieses Kulturthema so gut? Weil wir reden ja jetzt schon viel über Rollenverhalten, wie man miteinander umgeht, aber habt ihr so ein Gefühl, wenn ihr gucken wollt, wie die Kultur ist, wo ihr drauf guckt, so als Expertinnen?
Ich könnte jetzt mal sagen, zeig mir, wie ihr Ziele setzt und ich sag euch, wie eure Kultur ist. Also zum Beispiel, ich höre ganz oft, ja, wir führen jetzt OKRs ein und wir wollen jetzt, dass irgendwie bereichsübergreifend besser zusammengearbeitet wird und Teams entwickeln jetzt OKRs. Und dann höre ich im zweiten Satz, ach ja, und die werden dann von oben runter kaskadiert. Ah, okay, das ist ja spannend. Also ihr wollt, dass Teams selbst Ziele setzen, die werden aber runterkaskadiert. Das heißt, es ist gar nicht sozusagen von den Teams abhängig, wie sie Ziele setzen wollen oder wie sie zum Unternehmensziel beitragen wollen, sondern die müssen das einfach von oben annehmen. Und das Zweite, was ich dann sehe, ist, ach ja, und bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Ja, wie alignt ihr denn die Ziele zwischen den Bereichen? Habt ihr denn auch mal, weiß ich nicht, OKR-Alignment-Sessions, wo ihr euch anguckt, wie die Ziele zusammenpassen? Oder ist das siloartig sozusagen, jeder Bereich hat seine eigenen Ziele? Und dann wundert man sich, warum die Bereiche nicht gut zusammenarbeiten, wenn jeder Bereich silomäßig seine Ziele von oben irgendwie runtergegeben bekommt und es überhaupt keine Besprechung stattfindet, wie eigentlich diese Ziele zusammenpassen, ob man von einem Bereich was braucht, kann der Bereich das eigentlich zuliefern, sind die Ressourcen da? Und dann kommt letztendlich die Frage, wenn wir verschiedene Ziele haben, die in Konflikt miteinander stehen, was immer passiert in jeder Organisation, wie priorisieren wir denn? Wann entscheiden wir, was wir tun und was wir nicht tun? Dafür gibt es ganz oft gar keine Mechanismen. Und da entscheidet sich dann im Alltag, wie die Menschen zusammenarbeiten, eben die Kultur.
Was ich so spannend finde, ist, HR ist ja irgendwie zuständig für die Kultur, ne? Also ich meine, in der Wahrnehmung, ne? Wenn du als HR irgendwo anfängst und du bist die HR-Abteilung und ein Kulturthema ist da, dann ist es ja schon irgendwie deine Baustelle. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass es oft bricht, ist die Herausforderung, dass es so viele Themen sind. Weil du, Jumana, sagst jetzt, wie man Ziele macht. Ich hätte zum Beispiel nach der fantastischen Bentje-Folge über Compensation im HR ungeschminkt, hätte ich immer gesagt, ja, ich finde, du siehst aber auch, wie du Gehälter verteilst. Das macht einen riesen Impact in die Kultur. Und ich bin mir sicher, wenn wir noch 5 andere Leute fragen, kommt, wie Meetings geführt werden, wie befördert wird, wie Teams zusammengestellt werden und wie Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das ist einer der Probleme oder der Herausforderung, wenn es um Kultur geht, weil es einfach alles so krass zusammenhängt am Ende des Tages. Und auch so, dass du vielleicht als kleiner HR-Mensch, der da alleine sitzt und für die Payroll und fürs Recruiting zuständig ist, dir denkst, was kann ich überhaupt machen für die Kultur? Und darüber reden wir diese Staffel. Tada! Guck mal, ich Moderationsmaschine.
Also es ist leider ein sehr komplexes Thema und das ist, Kultur ist halt am Ende durch alles beeinflusst. Und das, was ich sagen würde, was die Komponente von allem ist, ist die Strukturen und die Prozesse in der Organisation. Und darauf hat natürlich HR einen riesengroßen Einfluss. Wie ich ein Compensation-System gestalte, wie ich Leute einstelle. Also in vielen dieser Prozesse, die eine Organisationskultur ausmachen, ist HR involviert. Deswegen würde ich sagen, indirekt beeinflusst HR wahrscheinlich über alles, was HR tut, die Kultur. Aber genauso beeinflussen auch alle anderen Bereiche die Kultur mit den Prozessen und Strukturen, die sich eine Organisation gibt. Und das finde ich so interessant, weil wenn ich mir angucke, wie ist die Kultur in der Organisation, gucke ich zuerst auf formale Strukturen. Guck mir das Organigramm an, zum Beispiel mit der Frage, wenn ich wissen will, wie eine Organisation zusammenarbeitet, muss ich wissen, wie zentral oder dezentral die aufgestellt ist. Dann beantwortet sich für mich zum Beispiel, warum gibt es wahrgenommene Silos? Und dann ist das total funktional für die Organisation, weil sie schneller Entscheidungen treffen können, wenn sie dezentral aufgestellt sind. Problematisch oder fragwürdig wird es erst dann, wenn man zum Beispiel, wie wir gerade das Thema Innovation angesprochen haben, wenn man sagt, wir müssen, weil die Welt sich da draußen einfach verändert, durch KI sich alles verändert, viel, viel schneller Innovationszyklen schaffen, dann wird die Organisationskultur eventuell zum Problem, weil in der Formalstruktur Dinge anders geregelt sind, die nicht förderlich sind für das Ziel, was man erreichen will. Also Kultur immer im Kontext von unternehmerischen Zielen betrachten.
Same, same, Annika?
Ich überlege gerade, ja, ich habe jetzt nichts Smartes mehr hinzuzufügen gerade. Obwohl eine Sache, darüber können wir jetzt, glaube ich, schon nämlich auf die Diagnostik kommen, oder? Wie misst man das eigentlich?
Darüber reden wir gleich. Aber das heißt, wenn wir jetzt einmal dieses Kulturthema in seinem ersten Schritt zusammenfassen wollen, für zum Beispiel jemand, der jetzt neu im HR ist oder sich neu dieses Thema anguckt, weil es ist ja der Jenga-Turm. Ne? Wir fangen ja an, wir fangen neu im HR an, wir räumen erstmal unseren Scheiß auf und gucken, kriegen alle Gehalt, sind alle versichert, habe ich von allen die Personalakten. Da lachen, sehe ich zwei lachende Gesichter, ihr kennt den Schmerz. Und dann fange ich ja an mit dem Thema, oh, wie arbeiten wir denn zusammen? Wenn ihr jetzt jemanden den Tipp geben müsstet, der sich dieses Thema anguckt, was wären für euch die ersten drei Sachen, die man sich angucken soll? Ohne, dass wir jetzt einen riesen Change machen und auch, dass wir realistisch sind. Vielleicht kann ich nicht alle Prozesse ändern und die Compensation-Strategie, weil ich vielleicht Junior-HR-Managerin bin in einem Startup und da nicht mit am Tisch sitze.
Also ich würde zuerst einmal mir die Frage stellen, haben wir unsere Kultur eigentlich schon mal beschrieben? Wissen wir eigentlich, wie unsere Kultur ist? Weil das Verständnis von, wie wir eigentlich als Unternehmen sein wollen oder wie wir aktuell auch sind, ist erstmal wichtig. Also vielleicht zu trennen, wie sind wir eigentlich und wie wollen wir sein? Das sind zwei Fragen, die man beantworten muss. Und dann sich die Frage zu stellen, wenn wir uns angucken, wo wir in 5 bis 10 Jahren als Organisation sein wollen, wie gut sind wir dann kulturell aufgestellt? Und dazu muss man ja erstmal wissen, wie die Kultur eigentlich ist.
Ich würde, glaube ich, als Ergänzung nochmal sagen, das eine Thema, also mir wirklich zu meinem Start Org-Charts angucken, mit möglichst vielen Leuten sprechen und zuhören. Und was ich zum Beispiel schon ein Game-Changer finde, ist, dass man sich Fragen überlegt und dass man dann wirklich eine Art strukturiertes Interview, wie man das auch mit Bewerbenden tut, mit einzelnen Personen im Gespräch im Unternehmen macht. Und strukturiertes Interview meine ich jetzt nicht, man sitzt da und rattert seine 50 Fragen runter, sondern man hat so seine x Fragen mit, wo liegen eigentlich gerade Probleme, was klappt besonders gut, was klappt nicht gut. Und diese Fragen einfach jeder Person im Standard 5 Fragen, wo man sagt, die stelle ich jetzt jeder Person unabhängig von Level, unabhängig von Division und konsolidiere das mal im Nachgang. Und ich finde, da kriegt man schon ein schönes Bild raus und dann entweder wirklich ins Pulse-Survey-Tool, wenn es sowas gibt, schauen oder ansonsten relativ zeitnah eine Umfrage machen, qualitativ und quantitativ entlang aller Level, wo man wirklich einmal sagt, was klappt hier eigentlich gerade gut, was klappt nicht gut und diese Bilder übereinander zu legen. Und ich finde, dann kriegt man aus ersten Painpoints und aus verschiedensten Themen halt schon mal einen echt guten ersten Eindruck auf die Kultur als Anhaltspunkt.
Das finde ich sehr gut. Was auch noch eine Option ist, was ich schon gemacht habe, ist zu fragen, wie wollt ihr sein? Also wie wollt ihr zusammenarbeiten? Und Entscheidungen treffen und das dann mit den Werten abgleichen. Und dann eben auch fragen, wie sehr werden denn unsere Werte gelebt? Auch das kann man ganz toll abgleichen. Ihr Lieben, ich fand, das war eine total tolle Folge zum Thema, was ist denn eine organisationale Culture? Und wir hätten dich ja nicht eingeladen, liebe Jemana, wenn wir nicht auch jetzt ans Eingemachte gehen wollen und einmal wirklich hart darüber sprechen, wie messe ich Kultur? Ist Kultur nur das Bauchgefühl von HR, ob es gut läuft oder nicht? Und mal wirklich in Organisationsdiagnostik eintauchen. Das aber ist so ein großes Thema, dass wir dem eine eigene Folge widmen. Und deswegen, ihr Lieben, sagen wir jetzt Tschüss und machen nächste Woche weiter mit der zweiten Doppelfolge in der Geschichte von HR ungeschminkt. Happy HR für alle da draußen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet schon was mitnehmen und seid gespannt auf die nächste Folge. Wir gehen jetzt sozusagen in der Zeit eine Woche weiter und fühlen uns gleich. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Vielen Dank.